Kulturmaschinenautorinnen lesen aus ihren Büchern. Heute Christine Sterli-Paulsen und Freak Sisters.
Ab Ovo. Wann immer Rebecca und Judith andere Menschen kennenlernten, was zu Beginn ihres Lebens selten geschah, später häufiger, hatten sie zwei Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Das erste, sie waren keine Zwillinge. Das zweite, die dickere von beiden hieß Judith, die streng aussehende, knochige Rebecca. Die verkehrte Namensgebung hatte unmittelbar mit den Umständen ihrer Geburt zu tun. Umstände, von denen ihre Eltern nur andeutungsweise sprachen, sodass ein Schatten von drastischen Geschehnissen, von Unsagbarkeiten sich über den Raum legte. Umstände, die mitklangen, als ihre Mutter Yvonne sie im Alter von knapp 14 Jahren beiseite nahm, mit einem Gesicht, als habe sie eine lange Rede vorbereitet und dann nur einen Satz zustande brachte. Einen Satz, auf den sie eine Antwort nicht haben wollte. Ich hoffe, ihr wisst, wie man verhütet. Der Rest blieb den zwei Schwestern zu ahnen übrig, auch wenn sie es miterlebt hatten, gewissermaßen. In den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft bewegte sich Yvonne wie ein Schlachtschiff auf Selbstmordkommando durch die Straßen der Stadt. Ihre Beine waren zu unförmigen Säulen angeschwollen, deren Gleichgewicht Schritt für Schritt durch den weit vorstehenden Bauch bedroht wurde. Yvonne, die gewöhnlich keine anarchistischen Neigungen besaß, wankte über Kreuzungen mit roten Ampeln, drängte sich durch jede Kassenschlange, lief vor fahrende Autos, als hoffte sie insgeheim, der Sache ein schnelleres Ende zu machen, als die Natur es vorsah. Dieses eine Kind, murmelte sie vor sich hin wie ein Gebet mit 108 Wiederholungen, dieses eine und nie wieder. Ein Gedanke, den sie ihrem Mann auf keinen Fall mitteilen konnte, den sie einsam kultivierte, wenn sie auf einer Parkbank nach Luft japste, den sie als Fluch gebrauchte, wenn sie sich beim Aufstehen um ihren eingeklemmten Ischiasnerv krümmte. Dabei war sie gerade erst 31 Jahre alt. Sie rauchte nicht, hatte nie unter Übergewicht zu leiden gehabt. Kein Gedanke an eine Risikoschwangerschaft. Erleichterung fand sie nur abends im Bett, für Augenblicke. Ewald war Anhänger einer Freikirche, klein und behaart wie ein Satyr, mit einem ausgeprägten sexuellen Appetit. Jeden Morgen, wenn sie sich im Spiegel betrachtete, stellte sie fest, dass sie weniger wie eine Frau und mehr wie ein Monster aussah. Ihren Mann störte es nicht, eher im Gegenteil, wie ihr schien. Und jedes Mal, wenn er kräftig zustieß, hoffte sie, etwas würde geschehen in den Weiten zwischen ihrem Kopf und den roten, geschwollenen Füßen. Sie könnte innerlich zerreißen, wenigstens die Fruchtblase könnte platzen, dein Bauch, das unbekannte Wesen. Nach einigen Minuten vergaß sie alles, schlief ein, als wäre nichts. Nur, um gleich wieder geweckt zu werden von schmerzenden Knien, von Babytritten, vom Drang, die Toilette aufzusuchen. Sie machte das Licht auf dem Nachttisch an und las Beratungsbücher. Sie las historische Romane, bevorzugt über den Niedergang der antiken Welt. Sie las in der Bibel. Sie zählte die Tage bis zum Geburtstermin. Als sie bei 17 und der Rest von heute angekommen war, hatte der Himmel ein Einsehen und schickte ihr ein paar kräftige Wehen. Yvonne ertrug den Schmerz gelassen, ignorierte das Krankenhauspersonal, bis die Zähne zusammen, dass es knirschte. Bis Zentimeter 7. Dann bettelte sie um Betäubungsmittel, die man ihr nicht gab. Gewiss aus Rache für ihre Arroganz von vorher. Ewald verließ den Raum. Yvonne fluchte Gott und Ewald und vielen anderen, die sie kannte. Was sie zwei Stunden später in halber Bewusstlosigkeit auf die Welt brachte, war rothäutig und kahlköpfig, kleiner, als sie erwartet hatte. Aaron, wenn es ein Junge ist. Rebecca für ein Mädchen. Yvonne war müde und immer noch sehr dick. Sie versuchte nicht einmal, Ewald ein glückliches Mutterlächeln zu schenken. Ewald, der wie ein Fremder neben dem Plexiglaskasten mit einem fremden Baby saß. Jetzt überspringe ich ein paar Kapitel und 15 Jahre im Leben der Schwestern. Mai vorbei. Der Mai ist ein unpassender Monat, um zu sterben. Deshalb wartete die Großmutter auf den Juni. Ewald und Yvonne waren sich einig, dass die Schwestern zur Beerdigung fahren müssten, um das bisher versäumte Kennenlernen nachzuholen. Darüber, wer sie begleiten sollte, waren sie sich weniger einig. »Ich kann unmöglich fahren«, sagte Yvonne. »Es ist deine Mutter«, sagte Ewald. »Genau darum. Ich habe meine Verpflichtungen. Du bist ein Geistlicher. Du kommst mit der Situation zurecht.« Ich komme mit deiner Verwandtschaft nicht zurecht. So viel wie bei dieser Gelegenheit hatten Rebecca und Judith ihre Eltern noch nie miteinander reden hören. Am Ende saßen die Schwestern allein in einem Zug mit der Anweisung, im nächsten größeren Ort umzusteigen, mit keinem Fremden zu sprechen, sich nicht aus dem Abteilfenster zu lehnen und die Verwandten höflich zu grüßen. Yvonne sah dem fahrenden Zug hinterher und dachte, man hätte den Schaffner bitten können, auf sie zu achten, ihnen Bescheid zu sagen. Aber sie war zu aufgelöst, als die beiden einstiegen. Und Ewald, der im Auto wartete, wäre auf die Idee gar nicht gekommen. Tatsächlich fanden Rebecca und Judith, gekleidet in identische Schottenröcke und weiße Blusen, eine dunkelblaue und eine braune Strickjacke, denn es würde wohl keiner verübeln, wenn die Kinder nicht schwarz trugen, den Weg beim Umsteigen ohne Schwierigkeiten. Gegen Abend, ein heller, aber regnerischer Juniabend, hielten sie in der Stadt, in der Yvonne sie schmerzlich genug auf die Welt gebracht hatte. Der Bahnsteig war bedeckt von Regenschirmen, wie ein altmodisches Filmplakat. Einer dieser Regenschirme war gekommen, um sie abzuholen, oder nicht? Die Schwestern blieben sitzen, allein in ihrem Abteil, ohne ein Wort darüber zu wechseln. Als sie den Schaffner im Gang hörten, stellten sie sich schlafend. Sie fuhren weiter bis zur Endstation. Ein paar dicke, ein paar dünne Knie in juckenden Strumpfhosen und ließen die letzte Gelegenheit zum Familientreffen verstreichen. Sie standen auf einem großen Bahnhof. Es war dunkel. Judith betastete ihren sechsten Finger, Rebecca die Coca-Cola-Dose in ihrer Tasche. »Was macht ihr um diese Zeit noch draußen?« Ein Polizist, gedrungen und schwarzbärtig, wie aus den Räuber-Hotzenplotz-Büchern, die Yvonne ihnen vorgelesen hatte, ehe die Schule für sie anfing. Mit einer Aussprache, die Rebecca zum Lachen reizte. Aber sie biss sich auf die Lippen. »Wir warten darauf, dass wir abgeholt werden«, sagte Judith und hielt ihr Köfferchen hoch, anders kariert als die Röcke. »Bleibt hier auf der Stelle, ich komme gleich wieder.« Da Judith und Rebecca keine große Erfahrung im Weglaufen hatten, nickten sie und blieben stehen. Bestimmt wäre der Polizist wiedergekommen, wenn nicht Jesus sie gerettet hätte. Jesus war nackt, bis auf einen Lendenschurz, ganz wie er zu Hause am Kreuz hing, ebenso mager, langhaarig und langbärtig. Wundmale trug er keine, aber in jeder Hand eine Tüte voller Dosen und Flaschen. »Ich bete zu meinem Vater, wo immer ich will«, sagte Jesus und wehrte sich mit seiner ganzen Magerkeit gegen den Hotzenplotz-Polizisten und dessen jüngeren Verbündeten, die ihn aus dem Bahnhof zerrten, so wie er selbst die Wucherer aus dem Tempel vertrieben hatte. »Platzverweis«, bellte der ältere Polizist und der jüngere gab einer der Tüten einen Tritt. »You are not the dictator«, rief Jesus. Rebecca fragte sich, was das für eine Sprache sein mochte. Latein nicht, Griechisch auch nicht. »Vermutlich Hebräisch«, murmelte Judith. »Danke, Jesus, ich will hinfort nicht mehr sündigen. Amen.«